Wir haben in den letzten Monaten ja Apostelgeschichte gemeinsam hier als Gemeinde gelesen, in der täglichen Bibellese. Und jetzt im August hatte ich wieder Zeit, meine ganz normale stille Zeit zu machen. Habe mir einen Text rausgesucht, insbesondere alttestamentliche Texte, habe ich mir gedacht, möchte ich gerne mal wieder lesen. Möchte mal sehen, wie Gott dort sich zeigt im Alten Testament. Und ich bin auf eine Kleinigkeit, naja, gar nicht so Kleinigkeit aufmerksam geworden, durch ein Buch von Tim Keller über Götzen. Und mein Augenmerk, als ich jetzt so in der Bibel lese, die Texte gelesen habe, war, dass ich immer wieder gemerkt habe, wo die im Alten Testament überall ihre Götzendienste hatten. Was für eine große Rolle das spielte. Zum Beispiel beim David las ich und stellte fest, der flieht vor Saul und seine liebe Frau, die Michal, die wendet einen Trick an, der heute noch klappt. Die steckt nämlich was ins Bett und tut so gegenüber denjenigen, die ihn abholen wollen, ja, der ist krank, der liegt da im Bett, seht ihr, ja. Und was macht sie? Sie versteckt den Hausgötzen. Schöne Finte, ne? Finde ich eigentlich ganz spannend. Also die Täuschung, ja, schön. Aber noch spannender finde ich, dass Michal und David in ihrem Haus, also dieser König David, das ist ja nicht gerade irgendwer, der hat einen Götze im Haus. Hoppala. Und immer wieder liest man von den Königen dort, die damals herrschten, dass sie den Götzendienst nachliefen. Manche auch nicht, manche haben den ausgerottet, zum Beispiel der Jehu, ein ganz, ganz heißer Typ da, der hat den Sohn von Ahab ermordet und die Isabel, eine sehr bekannte Frau aus dem Alten Testament, eine Königin, eine ziemlich brutale, die stürzt er beide, ein Umsturz, und er rottet in der Folge dann den Götzendienst aus. Alle Baalspriester werden getötet, die Altäre werden zerstört, und dann schreibt man über ihn, aber eine Sache ließ er über. Ich habe mich doch schon gefragt, das ist ja schon erstaunlich. Warum bitte haben diese Götzen denn so viel Platz da? Und in meiner Überheblichkeit habe ich gedacht, na ja, die sind schon ein bisschen dumm. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, wenn ihr das Alte Testament lest. Aber wie bitte kann man denn irgendwelche Götzen anbeten, die da von Hand gemacht sind, von irgendjemandem geschnitzt, ein bisschen mit Gold überzogen und fertig? Ist das nicht ein bisschen billig? Das wird doch heute keiner mehr machen. Wir sind doch aufgeklärte Menschen, oder? Ja gut, wir schütteln vielleicht den Kopf darüber, wenn Jürgen Klinsmann beim FC Bayern München Buddha-Statuen dahinstellt, damit der Energiefluss ein bisschen besser wird. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand daran erinnert. Da schüttelt man noch ein bisschen als aufgeklärter Mensch den Kopf und sagt, na, 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 der hat sich etwas vergaloppiert. Ja? Ich glaube, dass sich Götzendienst beim genaueren Hinsehen etwas stärker eingeschlichen hat bei uns, als wir uns das denken. Nur in einem anderen Gewand. Während man damals der Göttin Hygieia geopfert hat für Gesundheit, da geht man heute in den Fitnesstempel oder in den Wellnesstempel mit Arztanschluss. Interessant, oder? Oder während man früher den Göttinnen der Horen geopfert hat, da geht man, also zum Schutz des täglichen Lebens, da geht man heute in einen Versicherungstempel, lässt sich die Rechtsschutz, die Privathaftpflicht und was weiß ich für eine Versicherung noch andrehen. Nur damit das Leben geregelt ist. Und während die Frauen früher zum Beispiel der Göttin Aphrodite geopfert haben, für besondere Schönheit, so laufen doch manche Frauen auch heute zu manchen Tempeln und opfern da der Schönheit. Die Männer sind auch nicht besser. Damals hat man dem Gott Hades geopfert, weil der Gott des Reichtums und der Fülle war. Und heute geht man zu den Investmentbankern und huldigt diesen. Wegen dem Geld. Die wissen doch, wie es geht. Und dabei hat Götzendienst doch einen total zerstörerischen Charakter, oder? Götzen fordern Blut. Das war damals so, ist heute nicht anders. In der Weltwirtschaftskrise 2008, da starben eine Menge Männer den Freitod. Sie begingen Selbstmord, obwohl sie mächtig und reich waren. Warum? Weil sie im Verlauf dieser Krise immer verzweifelter wurden. So viel Geld verloren, dass sie es nicht mehr ertragen konnten. Jetzt könnte man sagen, das ist ja ein Problem von denen, die Geld haben. Könnte man meinen. Ein Freund von mir ist Vermögensberater und der hat berichtet, dass er Unmengen an verzweifelten, ängstlich, manchmal auch wütenden Anrufen bekommen hat, wo denn das Geld hin wäre und was sie denn bitte jetzt machen sollte. Und er hätte doch gefälligst etwas dafür zu tun. Man spürte förmlich die Angst. Wir sind umgeben von Göttern. Und wir haben ihnen, glaube ich, die Tür weiter aufgemacht, als wir uns das manchmal vorstellen. Auch wenn wir diese Vorstellung von diesen antiken Göttern schon längst nicht mehr haben. Natürlich würden wir uns nicht vor irgendeiner Pappmaché-Figur hinwerfen. Nein, wir opfern auch nicht vor einer handgeschnitzten Puppe. Machen wir nicht. Mit solchen Vorstellungen hat das nichts mehr zu tun. Aber ich glaube, dass die Tür viel weiter auf ist, als wir denken. Das Streben nach Geld, nach Macht, nach Liebe, nach Sicherheit und Anerkennung, das bringt uns genauso in Gefahr wie damals die biblischen Figuren in der Bibel. Die ganze Bibel handelt immer wieder von diesem Gebot gegen Götzendienst. Eine wichtige Person in diesem Zusammenhang ist Abraham. Er ist eine wichtige Person in der Bibel. Und mit ihm schrieb Gott eine besondere Geschichte. Gott rief ihn heraus, ziemlich spät, aus seiner Sicherheit, aus seinem familiären und sozialen Umfeld, sollte er herauskommen und in ein neues Land geben. So hat ihm Gott das gesagt. Und dann kriegt er als nächstes die Verheißung, er kriegt einen Sohn. Und auf den wartet er jahrelang, jahrzehntelang. Und jahrzehntelang passiert nichts. Und trotzdem vertraut Gott ihm. Und irgendwann findet seine Frau das zum Lachen und sagt, das wird hier sowieso nichts mehr. Und dann endlich schenkt Gott seinen einen Sohn, Isaak. Und in der Folge kommt diese Geschichte zum Tragen, die ich heute Morgen mit euch behandeln möchte, anschauen möchte, aus 1. Mose 22. 1. Mose 22, die Verse 1 bis 19. Hier vorne kann man an der Leinwand mitlesen. Einige Zeit danach geschah es. Gott stellte Abraham auf die Probe. Abraham, rief er ihn. Ja, erwiderte Abraham. Nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit ihm ins Land Moria, auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud seinen Esel und machte sich mit seinem Sohn auf den Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Auch zwei Knechte nahm er mit. Am dritten Tag erblickte er den Berg in der Ferne. Da sagte er zu den Knechten, bleibt hier mit dem Esel, ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen. Dann kommen wir wieder zurück. Abraham packte seinen Sohn die Holzscheite auf den Rücken, er selbst nahm das Becken mit den glühenden Kohlen und das Messer. So gingen die beiden miteinander. Nach einer Weile sagte Isaak, Vater, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. So gingen die beiden miteinander. Sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham ein Altar, schichtete die Holzscheide auf, er fesselte Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf den Holzstoß. Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her, Abraham, Abraham. Ja, erwiderte er, und der Engel rief, halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafsbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier, opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Er nannte den Ort, der Herr sorgt vor. Noch heute sagt man, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel her und sagte zu Abraham, ich schwöre bei mir selbst, sagt der Herr, weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Bei allen Völkern der Erde werden die Menschen zueinander sagen, Gott segne dich wie die Nachkommen Abrahams. Das ist die Belohnung dafür, dass du meinen Befehl gehorchst. Abraham kehrte wieder zu seinen Knechten zurück und sie gingen miteinander nach Beersheba. Dort blieb Abraham wohnen. Ich muss sagen, das ist eine der grausamsten Geschichten, die man in der Bibel finden kann. Und es gibt unheimlich viele verschiedene Interpretationen über genau diese Geschichte. Die Juden, die verherrlichen aufgrund dieser Geschichte das Martyrium. Da gehen sie gerne rein. Das rechtfertigen sie bis heute damit. Und auf der anderen Seite werden grausame Gewalttaten auch mit dieser Geschichte gerechtfertigt. Aber dieser Auftrag an Abraham, der ist einzigartig. Der Martin Luther, der hat sich intensiv mit dieser Geschichte auseinandergesetzt. Und der hat Folgendes dazu geschrieben. Der sagte nämlich, wenn man eine Person aus dieser Geschichte mit mir vergleichen möchte, um das irgendwie zu verstehen, um mich dieser Geschichte irgendwie zu nähern, dann wäre ich wohl der Esel. Da kann man eigentlich nur stumm dabei stehen. Man kann sich überhaupt keiner Person da nähern, denn man scheint so weit weg von diesem Geschehen hier zu sein, dass man überhaupt nicht weiß, mit wem soll ich mich denn da identifizieren? Das ist doch viel zu groß, viel zu mächtig für mich, als dass ich da irgendwie dran käme. Deswegen ist der Esel gerade gut genug für mich. Und wohlgemerkt, das sagt Martin Luther. Und ich habe mich jetzt eine Woche lang intensiv immer wieder neu mit diesem Text beschäftigt. Immer wieder neu bin ich diesen Text durchgegangen und er ist extrem tief, er ist extrem vielschichtig und er hat ganz viele Ansätze, die man noch vergleichen kann in der ganzen Bibel. Und wenn ihr im Moment nicht sicher seid, was ihr in der täglichen Bibel lesen sollt, dann nehmt diesen Text und lest ihn eine Woche, zwei Wochen durch. Ihr werdet immer wieder neue Dinge finden. So tief ist dieser Text. Und ich hoffe, ihr entschuldigt, dass ich heute Morgen nicht alles sage, sonst kämet ihr nicht zum Mittagessen. Ist dieser Auftrag wirklich so abwegig, den Gott an Abraham stellt, nämlich seinen Sohn zu opfern? Ist er so unmöglich? Ich glaube ja. Und ich glaube nein. Ich glaube, ja, dieser Auftrag ist unmöglich, denn Gott ist unberechenbar. Gott ist unberechenbar. Gott darf irritieren. Mit diesem Auftrag ist Gott nicht mehr berechenbar. Nicht, dass er sagt, hier, ich habe alle Verheißungen erfüllt, damit ist das Ding durch, du kannst jetzt machen, was du willst, es ist alles getan. Nein, Gott bleibt unkalkulierbar in diesem Zusammenhang. Wir hätten gern einen Gott, der so kalkulierbar wäre, der zuständig ist für meine Gesundheit, der zuständig ist für mein Glück, der zuständig ist für mein Leben. Aber wenn Gott seinen Freunden schon so eine Situation zumutet, was mutet er dann seinen Feinden zu? Diese Situation ist für uns schier unvorstellbar, dieser Gott unkalkulierbar. Denn eigentlich haben wir gedacht, dieser Gott, der steht zu seinem Wort. Und jetzt erprobt Gott Abraham, und zwar bis an seine Grenze. Und in dieser Versuchung ist Gott unberechenbar. Unberechenbar zum einen, weil Gott hier etwas fordert, was er eigentlich total hasst, was er ablehnt, was er seinem Volk später absolut verbieten wird, nämlich Kindsopfer. In der Vergangenheit war das völlig normal im Umfeld. Die Ammoniter, die Moabiter, die Kanaaniter, die Ägypter, alle haben das gemacht. Die haben Kinder geopfert für ihre Götter. Zum Beispiel, wenn ein großer Bau anstand und dieser Bau irgendwie unter den Schutz der Götter sein sollte, dann wurden Kinder eingemauert. Unglaublich. Unfassbar, oder? In Notsituationen wie in Kriegen, da kam es regelmäßig dazu, dass Menschen geopfert wurden. Vor allen Dingen diejenigen, die man gefangen genommen hatte, um die Götter irgendwie ruhig zu stellen. Und Gott sagt hier, das tue jetzt. An einer anderen Stelle sagt er, das hasse ich. Wie bitte passt denn das zusammen? Das Ganze hat noch eine zweite Dimension, denn Gott hatte ja gerade Isaak, dem Abraham und der Sarah gegeben. Der hatte alles Mögliche in Bewegung gesetzt auf dieser Erde, dass das passiert. Alle haben schon gelacht. Und Abraham selber hat hier auch nicht mehr dran geglaubt. Und dann erfüllt sich diese Verheißung nach 25 Jahren. Und genau diese Verheißung soll er jetzt auf einem Berg opfern? Das ist doch widersinnig. Da stößt doch Gottes Offenbarung auf der einen Seite gegen Gottes Befehl auf der anderen Seite. Das muss doch gegeneinander nicht gut gehen können. Das widerspricht sich doch, oder? Diese Aufforderung, die kann man doch eigentlich nicht ernst nehmen. Nimm, geh und opfer. Hier steht Gottes Verheißung auf der einen Seite gegen Gottes Befehl, ausdrücklichen Befehl auf der anderen Seite. Und vielleicht wird das der ein oder andere, der hier sitzt, auch erleben. Dass Gott Verheißungen hat für dich. Dass Gott sagt, ich bin da, ich stehe dir bei, ich werde dich retten. Und auf der anderen Seite erlebt man das genau nicht. Gott führt dich in Situationen hinein, wo diese Verheißung irgendwie absolut in Frage steht. Und du stehst da und weißt nicht genau, wie es weitergehen soll. Du spürst den Schmerz, der damit verbunden ist, und findest keinen Ausweg. In genau dieser Krise steckt Abraham. Aber auf der anderen Seite ist dieser Befehl Gottes doch nicht so abwegig. Für Abraham war Isaak sein Ein und Alles. Das wird hier in Vers 2 ganz toll betont. Gottes Wortwahl, das ist nicht einfach nur blank, naja, nimm mal deinen Sohn und geh und opfer. Nein, er spricht hier von einem geliebten Sohn. Gott weiß ganz genau, was Isaak Abraham bedeutet. Das weiß er. Die Liebe von Abraham zu seinem Sohn, die hatte schon eine Form der Verehrung, der Anbetung übernommen. Sein Sohn war ihm das Wichtigste, sein Augapfel, das Kleinod, das, was er unbedingt brauchte für seine Zukunft. Man kann das eigentlich nur verstehen, wenn man weiß, dass die damalige Kultur ganz anders ist als die heute. In unserer Kultur heute, da ist der Wert und die Identität eines Menschen, die hängt zusammen mit dem, was er kann, mit seinen Fähigkeiten und mit seiner Leistung und mit seinem Vermögen. Sprich, wie viel Geld er hat, was er kann oder was er darbringt. Dann bin ich wer. So ist das heute. Damals, in der Zeit von Abraham, war das genau nicht so. Da ruhten alle Erwartungen auf dem erstgeborenen Sohn. Der Erstgeborene, das war der Wichtigste. Das war nämlich der Erbe, derjenige, der die Familie in die Zukunft führen würde. Da, wo sie sicher sein würden. Der in Zukunft alles in seine Hand haben würde. Als Recht, derjenige, der das Recht vertritt, für die Familie einsteht. Familie ging über alles. Das war der Schutzraum. Da gab es Sicherheit. Ohne Familie konnte man damals nicht existieren. Deshalb dachte man immer an das Wohl der gesamten Familie. Und der Erstgeborene sicherte die Existenz. Und wenn er starb, dann war das vergleichbar mit einem Geiger, der seine Hände nicht mehr bewegen kann. Oder einem Fußballer, dem man die Beine amputiert. Gott greift genau in diese Situation ein. Der nimmt sich das zum Thema. 3 Tage ist Abraham unterwegs bis zum Berg Moria. Nur mit seinen 2 Knechten und seinem Sohn. Der hat niemandem etwas gesagt. Daran kann man sehen, wie schwer ihm genau dieser Befehl fällt. Wie belastet er dort hineingeht. Nicht seiner Frau sagte was, nicht seinem Sohn, nicht seinen Knechten. Man muss eigentlich fragen, woher Abraham die Kraft hatte, diesen Befehl von Gott so auszuführen. Der Abraham, der geht hier nicht einfach nur den Weg eines blinden Gehorsams. Der sagt nicht, klar, kein Problem, ich ermorde mal schnell meinen Sohn und Gott wird das schon irgendwie richten. Nein. Er geht diesen Berg mit einem besonderen Glauben an Gott. Er geht auf diesen Berg hoch, auf diese Bergbesteigung mit einem besonderen Bewusstsein. Das wird deutlich, wenn er mit den Knechten spricht. Da sagt er nämlich, wir gehen anbeten und wir kommen wieder. Wusstet ihr schon, was geht? Nein. Der Hebräerbrief in Hebräer 11, Vers 19, der beleuchtet das etwas genauer. Dort wird nämlich gesagt über Abraham, denn Abraham rechnete fest damit, dass Gott auch Tote zum Leben erwecken kann. Das war der Blick von Abraham. Der hat sich gesagt, ich weiß, dass Gott mir meine Zukunft sichert. Und wenn ich meinen Sohn töte, ihm opfere, dann kann er den auch wieder lebendig machen. Abraham weiß ganz genau, Gott hat seinen Weg mit mir. Er hat die Zukunft mir versprochen. Und zwar mit meinem Sohn. Und selbst wenn er mir sagt, geh und opfere, selbst dann wird es eine Zukunft geben und sei es durch eine Wiederauferstehung. Etwas schier Unmögliches. Und Gott wartet bis zuletzt. Gott wartet, bis der Abraham das Messer in seiner Hand hat. Bis Isaak da gebunden liegt und sich nicht wehrt. Dann greift er an. Dann greift er ein. Und dann erneuert er seine Vorhersage. Jetzt ist die Frage, was diese Geschichte hier mit Götzen zu tun hat. Wisst ihr, es geht hier um Anbetung. Es geht um nichts weniger als Anbetung. Das ist es auch, was Abraham seinen Knechten sagt. Ich habe aus der guten Nachricht gelesen, wir wollen uns niederwerfen. In der Luther steht das etwas schöner. Da steht, wir gehen anbeten. Opfer heißt Gott anbeten. Und anbeten ist nicht nur das Singen von Liedern, ist nicht nur Gebet. Anbeten heißt und bedeutet, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das Aufrichten des ersten Gebotes, Hingabe zu zeigen, das in meinem Leben Wirklichkeit werden lassen, dass Gott der Größte ist. Und Abraham, der war in Gefahr. Er war in der Gefahr, Hoffnung und Vertrauen auf seinen Sohn zu setzen und nicht mehr auf Gott selber. Ihn mehr zu lieben, seinen Sohn mehr zu lieben als Gott. Ihn ja vielleicht sogar als Götzen zu verehren, als Heilsbringer, als den Hoffnungsträger. Es geht darum, dass Gott angebetet wird, dass nichts zwischen Gott und Abraham steht. Genau das ist das Opfer. Und Gott will ihn bewahren vor Götzendienst. Denn Götzendienst hat immer eine zerstörerische Wirkung. Der Engel am Altar, der sagt einen tollen Satz. Der sagt, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, dass du Gott mehr ehrst, damit, dass du Gott liebst über alles. Gottes Furcht hat nichts mit Angst zu tun. Es hat was damit zu tun, mit absoluter Hingabe, mit allem, was ich habe, Gott zu begegnen. Abraham beweist hier, dass er das tut, dass er alles andere weniger liebt als Gott. Das ist Gottes Furcht. Das ist Anbetung. Hier geht es um Hingabe und Anbetung. Und das ist der gleiche Ton, der im Neuen Testament neu angeschlagen wird von Jesus. Als dieser reiche Mann zu ihm kommt und sagt, du, ich würde gern mit dir mitgehen. Und er ihm sagt, geh hin, mach das, geh hin und verkauf all deinen Krempel. Gib's den Armen und dann komm. Alles gut. Und dann geht dieser Mann weg. Traurig, weil er genau das nicht kann, weil er auf einen Götzen hereingefallen ist. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Sollen wir jetzt Abraham irgendwie imitieren? Nachmachen? Der bekannte Philosoph Søren Kierkegaard, der hat das genau gemacht. Der war so angesprochen von diesem Text und hat mit diesem Text so gerungen, dass er sagt, ich will das genauso machen wie Abraham. Und er hat seine Verlobung gelöst mit seiner Verlobten Regine. Und er hat sich zeitlebens von dieser Imitation nicht erholt. Es geht hier nicht um Selbstkasteiung. Es geht hier nicht darum, Abraham irgendwie nachzumachen. Es geht hier um Anbetung. Die Frage, die sich uns stellt, ist, was lieben wir? Oder hätte dein Leben noch Sinn, wenn du das Wichtigste in deinem Leben verlieren würdest? Götzen vereinnahmen unsere Fantasie, unsere Gedanken. Von was träumst du tagtäglich? Was bewegt deinen Kopf? Vielleicht sogar die Frage, wovor hast du Angst? Träumst du von Sicherheit, von Geld, von Reichtum? Oder von der unfassbar großen Liebe eines Partners, den du noch nicht hast oder den du schon hast? Träumst du von dem Satz deiner Kinder, Mama, ich habe dir alles zu verdanken, du bist die Beste? Hast du Angst vor dem Fallen der Kurse? Oder vor Krankheit? Davor, dass du nichts mehr zu sagen hast? Gott sagt von sich, dass er der Einzige ist, der uns frei macht und lebendig machen kann. Er sagt, ich bin der Einzige, der dir ein gefülltes, angefülltes Leben bis oben und oben hin geben kann. Alles andere sind Götzen. Sie binden dich, sie versklaven dich, sie bleiben dir eine Antwort schuldig. Hans-Peter Reuer hat in seiner Predigt ein interessantes Erlebnis geschildert. Er machte immer Spaziergänge mit Gott. Das war seine bevorzugte Gebetshaltung. Und da hat er ganz tiefe Gedanken. Immer wieder hat er mit Gott gesprochen. Und an einem Tag, da ist er spazieren gegangen und da fragte Gott ihn, bist du bereit, alles aufzugeben? Und er antwortete, ja, Gott, ich bin wirklich bereit dazu. Und dann wurde Gott konkreter. Der fragte ihn, bist du bereit, deine Gesundheit für mich aufzugeben? Und da wurde er schon nachdenklich. Und dann hat er gesagt, ja, doch, Gott, das möchte ich. Und Gott ging weiter, da fragte, bist du bereit, deine Kinder abzugeben für mich? Und da fiel ihm die Antwort schon wesentlich schwerer. Und als dritte Frage, die Gott ihm stellte, sagte er, bist du bereit, deine Frau mir abzugeben? Und er berichtet davon, dass ihn diese Fragen richtig schmerzten. Dass er ein Ja zwar dazu gefunden hat, aber dass das ihn ganz, ganz tief berührt hat. Er sagte, ja, ich bin dazu bereit. Gott, weil ich glaube, weil du es bist, der mein Leben eigentlich voll macht, der mein Leben Sinn gibt, auch wenn ich alles andere verliere. Und ich bin auch bereit, mein Leben zu geben für dich. Aber es schmerzt. Und in diesen Schmerz kommt Gott. Gott sieht uns. Gott sieht Hans-Peter Reuer in seinem Spaziergang, der ihn aufgerüttelt hat. Und Gott sieht auch uns. Gott sieht auch Abraham dort. In der Guten Nachricht Übersetzung steht hier, Gott sorgt vor. Das würde ich sagen, ist eine schöne Übersetzung, aber es ist eigentlich zu schwach ausgedrückt. Denn Gott sieht uns, ist eigentlich die richtige Bedeutung. Das ist dieser Berg, der danach benannt wird. Gott sieht uns. Gott sieht dich, wo du stehst, in deinem Schmerz, in dieser Verzweiflung, in diesem Zwischenspalt zwischen Offenbarung und Verheißung Gottes und seinem Befehl. Gott sorgt für dich. Gott sieht dich. Jahrhunderte später wird Jesus genau auf diesen Berg, wo Abraham seinen Sohn opfern sollte, wird Jesus hingerichtet. Gott sieht dich. Gott schaut auf dich. Und er eröffnet Abraham eine Zukunft, in die er gehen kann. Und er eröffnet uns genauso eine Zukunft, weil er dich sieht. Egal in welchen Zwängen du steckst, Gott wird dich sehen. Und wenn du Götzen in deinem Leben erkennst, wenn du merkst, hier bestimmt mich etwas mehr, als das es soll, und das muss ich Gott geben und das schmerzt dich, dann weißt du, Gott sieht dich. Gott hat trotzdem eine Zukunft dafür. Denn Gott gibt Sinn. So kannst du dir sicher sein. Wenn du Götzen vor Gott legst, dann wird er dich sehen. Denn er sorgt vor. Der hat deine Zukunft schon längst im Blick. Der weiß, wo es hingeht. Und der will dich nicht zerbrechen. Es ist toll, dass das eine zum anderen passt hier mit dem geknickten Halm. Eigentlich wäre es nur noch sinnvoll, den abzuschneiden. Gott sagt, ich sehe dich. Und ich helfe dir, denn ich bin der Herr, dein Gott, deine Rettung. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Diese Herausforderung, die stellt Gott uns heute Morgen. Die wollen wir bestehen. Amen.